Gut, also, Sie kennen mich wahrscheinlich von meinen Qt und von meinen ESP-Vorträgen, also Elektronik, klassische Systemtechnik, das sind so meine Steckenpferde. Jetzt werden Sie sich fragen, wie kommt der Irre zum Shell-Scripting? Naja, genauso wie ich zum Linux gekommen bin, und zwar über die unselige Privatbank meines Vaters, wo ich mich unfreiwillig in der Rolle des Administrators wiedergefunden habe. Und es war, jede Woche hatten wir ein Problem, weil die, sage ich einmal, was macht der Banker nach der Arbeit? Ich werde live gestreamt, also sage ich nichts. Es ist auch nicht politisch korrekt und nicht feministisch, also der rassische Halbaraber schweigt wie ein Grab. Aber er schaut sich so schöne Sachen an, der Banker, wo man sich so Viren einfängt. Ihr wisst, was ich meine. So französische Kulturfilme. Und man muss ja politisch korrekt sein. Und dagegen habe ich mich gewehrt durch das Deployment von Unix. Und nachdem ich früher mal so ausgeschaut habe, wenn ich heute in den Spiegel schaue, sehe ich bin fett und alt geworden, habe ich mir gedacht, ich kann mir die Arbeit ein wenig erleichtern, indem ich häufige Aufgaben automatisiere. Also Folgendes ist wichtig. Die großen Shell-Experten, bitte flüchtet, wenn ihr mir sonst 0 von 5 Punkten gebt. Dieser Vortrag wendet sich an blutige Einsteiger. Und ja, folgt mir bitte auf Instagram, wenn ihr euch für Elektronik interessiert. Über Shell-Scripting werde ich eher weniger schreiben dort. Wer von euch hat schon Shell gescriptet? Okay, das heißt, dieser Vortrag wird wahrscheinlich eine miserable Bewertung bekommen. Wie schön. Darf ich euch nicht, die die Hände voll gehoben haben, nochmal sagen, es gibt so viele interessantere Vorträge als meinen für euch. Aber okay. Also, nachdem das Ganze getaped wird und ich die Folien dem Veranstalter zur Verfügung stelle, weise ich darauf hin, dass man sich bitte auch das Tape herunterladen soll. Die Folien alleinstehend sind verwirrend. Wie gesagt, die Zielgruppe sind Unix-Nutzer. Warum sage ich Unix-Nutzer? Weil ein Shell-Skript im Prinzip eine Verbindung von mehreren Kommandozeilen, Befehlen zu einem sinnvollen Prozess ist, der Aufgaben erledigt. Und zweitens brauchen Sie grundlegende Programmierkenntnisse. C, Python, Java oder C# sind hierbei insofern ideal, weil die eine relativ rigide Syntax mitbringen. Alles andere geht auch, aber JavaScript, sage ich einmal, ist von der Syntax her wesentlich flexibler und nicht so gut als Vorbereitung geeignet. Und worüber wir heute sprechen werden. Also als erstes beantworten wir mal die Frage, was ist denn überhaupt diese Shell und was ist so ein Shell-Skript und wie schaut das aus? Da werden wir auch gemeinsam Schritt für Schritt ein kleines Programmchen realisieren, das wirklich bei mir im Unternehmen eingesetzt wird. Danach kommen ein paar fortgeschrittene Skripte, dann werden wir uns ein bisschen mit Grafik und Fehlersuche auseinandersetzen. Ich sage Ihnen gleich, ich habe hier etwa eine Stunde reine Redezeit. Also ich möchte Ihnen hier nur motivieren, die Shell zu nutzen. Sie müssen sich, wenn Sie wirklich viel mit der Shell machen wollen, natürlich damit selbst noch weiter auseinandersetzen. Soweit, so gut. Was ist die Shell? Wer von Ihnen ist der Meinung, die Shell ist dieses komische pinke Fenster, das aufscheint, wenn man auf Terminal klickt? Okay. Das ist ja mal nicht unbedingt falsch, aber auch nicht unbedingt richtig. Also, eine Shell ist im Prinzip ein Programm, das entweder beim Login, also vom Login-Daemon, angeworfen wird oder das anders wie startet. Dazu folgende Erklärung. Wenn Sie sich mit Ihrem Unix-System verbinden und anmelden, läuft ein Programm namens Login ab, das Sie authentifiziert. Also das stellt fest, wenn Sie sich anmelden als Shlomo Azepsut, dass Sie nicht der Omo Baum sind. Und wenn es Sie identifiziert als Sie sind der Shlomo Azepsut, dann gibt es Ihnen eine erste Shell. Eine Shell hat also immer einen Besitzer. Das heißt, die Shell gehört einem User und läuft in dessen Rechten ab. Das ist für uns später noch wichtig. Und eine Shell ist ein Programm, das Benutzereingaben verarbeitet. Wichtig ist hierbei Folgendes. Es gibt interne Kommandos, also Kommandos, die innerhalb der Binärdatei der Shell selber drinnen sind. Und es gibt externe Kommandos, wie zum Beispiel, sage ich einmal, GCC, Android Studio, dieser ganze Blödsinn. Und dabei gibt es etwas Interessantes. Sie sehen hier das interne Kommando, CD zum Beispiel, kann ich direkt ausführen. Hier zum Start von Android Studio sehen Sie vorne die Sequenz Punkt Slash, mit der ich hinweise, dieses Ding liegt im aktuellen Verzeichnis. Ist das bis dahin einleuchtend? Jetzt sehe ich einige von Ihnen sagen, ja, aber wenn ich LSUSB eingebe, rennt das sofort. Warum? Die Antwort darauf ist der Path. Aha, es gibt sogar einen Schwamm, das ist cool. Normalerweise bringe ich mir meinen Scherz mit den 2 Kopeken immer, wenn ich keine Kreide und keinen Schwamm habe, aber die haben davon gelernt von 2014 und ihr müsst auf den Lacher verzichten. Also, Path ist eine Liste von Verzeichnissen. Und wenn ich jetzt einen Befehl eingebe, zum Beispiel GCC oder LSUSB oder irgendetwas, dann werden alle im Path befindlichen Ordner durchsucht. Und wenn das Kommando dort gefunden wird, wird es ausgeführt. Das haben wir vorher im ESP32-Vortrag gesehen, wo ich ja den Wert von Path angepasst habe, um die diversen Werkzeuge für den ESP32 direkt aus der Kommandozeile aufrufen zu können. Alle, die im ESP32-Vortrag waren, haben das gesehen. Gibt es irgendwelche Fragen zur Rolle von Path? Ja? Okay, ich muss mich entschuldigen, meine Ohren sind... Okay. Werfen Sie einfach oder heben Sie mir die Hand, wenn ich zu laut bin. Ich höre mich nämlich selber nicht, wenn ich leise rede. War eine Explosion vor vielen Jahren. Also, das Shell-Problem wird insofern lustiger, als es nicht nur eine Shell gibt, sondern es gibt derer mehrere, die teilweise zueinander inkompatibel sind. Ich nutze in den folgenden Schritten ausschließlich die Bash. Das steht für Born Again Shell. Und die steht im Prinzip auf jedem ernstzunehmenden Linux-System zur Verfügung. Sie implementiert natürlich einiges, sage ich einmal, was nicht im POSIX-Standard inkludiert ist, aber damit sollen wir uns jetzt nicht weiter aufhalten. Oder irgendjemand, der nicht weiß, was POSIX ist? Allen bekannt. Gut, dann kann ich da weitermachen. Danke Ihnen. Und jetzt kommen wir noch zu etwas Interessantem. Die Shell selber ist ein Programm. Aber das Terminal, das Sie am Bildschirm sehen, also Shlomo at ThinkPad, bla bla bla, ist eine Shell-Instanz und die ist ein Prozess. Also ein Bash-Prozess, der läuft auf dem System, wie jedes beliebige andere Programm. Also Sie können in Top auch Ihre Bash-Shells sehen, die dort laufen. Und für uns ist das aus zweierlei Gründen wichtig. Erstens kann eine Shell andere Shells anwerfen. Sie werden jetzt fragen, wozu ist das nützlich? Das werden wir nachher oder jetzt gleich demonstrieren. Sie sehen, ich bin hier jetzt Tamhan, also meine Wenigkeit, at Tamhan ThinkPad. Bei uns im Unternehmen sind die Hardware-Namen relativ primitiv, Hauptnutzer und Gerätetyp. Und immer 3 Buchstaben vom Vornamen, 3 Buchstaben vom Nachnamen. Also Tamhan, Dorko, Anboss, etc. Und jetzt kommen wir hier. Das heißt sudo, superuser du. Und Sie sehen, ich habe jetzt eine weitere Shell angeworfen. Innerhalb von dieser Mutter-Shell läuft jetzt eine Kindershell mit einem anderen Eigentümer. Sehen Sie das? Dieses Kommando sollten Sie sich übrigens einprägen. Mit sudo -s können Sie Ihre Shell nämlich bitten, eine neue Shell-Instanz zu beschwören, die mit Superuser-Rechten läuft. Und alle Kommandos, die Sie hier drinnen eingeben, laufen mit Root-Rechten ab. Mit allen Vor- und Nachteilen. Haben Sie eine Frage hierzu? Wenn jemand Fragen hat, ich habe genug Zeit, also bitte sofort schreien. Es gibt gerade bei der Shell-Geschichte wirklich keine dummen Fragen, also fragen Sie ruhig. Und jetzt noch etwas Wichtiges. Eine Shell kann ihre Eingaben nicht nur von der Tastatur nehmen. Wenn Sie sich mit einem Prozessrechner verbinden, zum Beispiel per SSH, bekommen Sie auch dort eine Shell, die die Eingaben aber per TCP/IP bekommt. Darauf werden wir später im Detail noch eingehen. Gibt es bis hierher irgendwelche Fragen? Irgendwelche Anmerkungen? Ja? Kann man auch. Ich bin gewohnt, sudo s einzugeben. Das ist Gewohnheitsfrage. Es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen. Also Sie können, ja? Ja? Okay. Wiederholen Sie.
Der Unterschied ist, dass man den Befehl sudo, dass man dafür wahrscheinlich Rechte hat, um den auszuführen, aber Superuser darf man nicht einfach so ausführen als normaler Benutzer. Man kann aber durchaus sudo su ausführen, okay. Was dann wahrscheinlich die gleiche Superuser-Shell bringt
wie sudo-s. Sie sehen, genau. Es gibt für alles mehrere Wege zum Ziel. Ja? Danke ich Ihnen vielmals für die Anmerkung. Sie sehen, man lernt nie aus. So. Aber kann ich mit der Gelegenheit noch etwas demonstrieren, wenn wir schon dabei sind? Und zwar, wenn Sie mit einem beliebigen Shell-Befehl nicht genau wissen, was er tut, einfach man Shell-Befehl eingeben. Und Sie sehen hier zum Beispiel haben Sie die Liste. The su-Command is used to become another user during a login session. Also einfach man Shell-Befehl eingeben, wenn man verwirrt ist, so wie ich jetzt gerade. Und ja.
Aha, was macht er jetzt?
Fuck. So, also, jetzt werden sich einige von Ihnen wundern, warum sage ich Shell-Scripting und nicht Shell-Programmierung? Okay. Das Ganze ist eigentlich eine systemtechnische Definition, weil ein Shell-Skript nicht kompiliert wird. Und meine persönliche Meinung ist, ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt Türme von Hanoi? Das ist so ein Spiel mit drei so Stäbchen, ist wunderbar, um Leute zu beschäftigen. Wenn Sie mal Besuch haben, den Sie nicht wollen, geben Sie ihm Türme von Hanoi zu spielen. Wirkt wirklich Wunder, also ich habe damit meine Familie schon mal stundenlang beschäftigt. Man kann in der Theorie in Bash, weil die Sprache Turing komplett ist, Türme von Hanoi coden. Aber wer es tut, ist es irre, weil, wie gesagt, ein Masochist. Das möchten Sie freiwillig nicht tun. Glauben Sie mir das. Und jetzt kommen wir stattdessen zu Beispielen, was man wirklich damit tut. Das erste Beispiel ist dieses Viech hier. Da ging es um eine Kubernetes-Instanz. Und da habe ich mir so ein kleines Shell-Skript geschrieben, provisioner.h, und das habe ich mir auf eine meiner Domains hochgeladen. Und wenn ich etwas provisionieren will, logge ich mich ein, lade das Skript herunter und führe es aus. Das klingt jetzt etwas blöde, aber das funktioniert wirklich. Wir haben bei der Tamogamon eine eigene Subdomain, unserer Firmendomain, wo nur Provisioning-Skripte liegen für diverse Werkzeuge. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Struntius 5 konfigurieren für den Kunden Mats, dann wget Domain, ist nicht Tamogamon, kommen Sie in eine andere Domain, / Struntius 5 minus Mats.sh, dann chmod und ausführen. Und so sparen Sie sich Arbeit und Aufwand. Beispiel Nummer 2 war die Prüfung des Verhaltens eines IoT-Gateways. Dabei handelt es sich um ein Gerät, das im Prinzip verschiedene Sensoren ansprechen kann über dem Internet. Also Sie schließen an Ihrem Gateway Ihren Temperatursensor an, Ihre Gyrodrom an und so weiter. Und dann ist der Gateway, arbeitet als Schnittstelle dafür. Und dieses Gateway nimmt Befehle entgegen über HTTP-Requests, über eine REST-API. Und es gibt mit Curl ein Werkzeug, mit dem man von der Kommandozeile aus HTTP-Requests abfeuern kann. Und ich hatte mir hier so ein kleines Shell-Skript geschrieben. Die genaue Syntax schauen wir uns später an. Wichtig ist hier nur eine Endlosschleife, die zwei Curl-Befehle immer wieder hintereinander ausführt. Und das Resultat ist das hier. Wenn man an das Gerät einen Oszillographen anschließt und das Shell-Skript loslässt, so kann man Informationen gewinnen über das Latenzverhalten. Und ja, okay, ich kann jetzt mir nicht verkneifen, ich bin eigentlich Elektroniker. Sie sehen hier unten, man kann sogar mit dem passenden Analyse-Oszillographen diese Informationen auswerten über die Zeit. Und ja, wenn wir schon dabei sind, hier sehen Sie mit einem digitalen Phosphor-Oszillographen, dass die Auswertungsergebnisse stimmen. Also es gibt kaum etwas, wozu man Shell-Skripte nicht verwenden kann. Was ist so lustig, wenn ich am DPO schwimmen will? Okay. Übrigens, das ist, soll keine Werbung sein für den danachher DPO. Wir haben einen bei uns in der Firma und das hat meine damalige Lebensgefährtin. Wir brauchen einen DPO. Und realistisch, ich habe den DPO im letzten Jahr 8 Minuten verwendet. Und das nur, weil bei einem meiner Kunden im Abrechnungsstatut Bildschirmfotos von einem DPO mehr Geld wert sind als von dem Analyseoszillographen. Das heißt, ich mache die Messung mit dem Analyseoszillographen, schließe dann den DPO an, fotografiere das Schirmbild vom DPO ab, kassiere 3 Euro mehr und freue mich meines Lebens. Gierig muss der Mensch sein. Gibt es bis hierhin irgendwelche Anmerkungen oder Fragen? Ja. Gewohnheit halber, ich habe 3 oder 4 verschiedene Vorlagen und ich greife mir eine, die ich in der Nähe habe. Es gibt beim Shell-Scripting für so ziemlich alles 50 verschiedene Wege, um zum Ziel zu kommen. Sie müssen sich beim Shell-Scripting sich lösen vom Gedanken der klassischen Programmierung à la Qt oder à la Java, wo es im Prinzip für alles einen besten Weg gibt. Ein Shell-Skript ist meiner Meinung nach ein Stück Wegwerfcode im Prinzip. Wenn das Shell-Skript funktioniert, ist es gut. Das dürfen Sie natürlich in der Universität nicht laut sagen, sonst können Sie lang mit dem Professor prozessieren. Wenn Sie rechtsschutzversichert sind, freut sich der Anwalt drüber. Habe ich exerziert mit einer Fachhochschule. Aber wie gesagt, unter uns jetzt im kommerziellen Einsatz, ein Shell-Skript ist ein Stück Wegwerfcode, das Ihnen Zeit sparen soll. Wenn Sie 3 Jahre mit der Erzeugung des Shell-Skripts verbringen, können Sie die Aufgabe auch von Hand erledigen. Ganz pragmatisch. Ist Ihre Frage damit beantwortet? Schicken Sie mir nachher ein E-Mail, dann schicke ich Ihnen noch mehr Daten zu, okay? Ich schreibe Ihnen meine Mailadresse groß auf.
Kurz als Anmerkung dazu, zu der Frage. Userbin-env Bash ist sehr viel portabler zwischen den verschiedensten Unixen, als wenn ich bin-bash referenzieren würde, weil Bash auf den verschiedenen Unixen teilweise unter unterschiedlichen Standardpfaden installiert wird und User bin-env so eine POSIX-Konvention ist, man tut es immer dahin. Also wenn ihr portable Shell-Skripte schreiben wollt, nutzt User bin-env irgendwas.
Stimme ich völlig zu, ist völlig richtig. Nur muss ich in der Praxis sagen, meine Erfahrung ist, meine Shell-Skripte müssen nicht portabel sein. Die laufen auf einem Ubuntu 14.4. Meine gesamte Infrastruktur ist komplett homogen. Da habe ich komplett durchregiert. Alles Ubuntu 14.4 oder Debian. Also natürlich, er hat völlig recht, wenn ein Skript portabel sein muss, ist das und POSIX die Art, es zu machen. Und die diversen Bashismen, die ich hier zeige, sind eher schlecht geeignet. Das stimmt natürlich. Wie dem auch sei, gibt es sonst an dieser Stelle Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Gut, dann beginnen wir mal mit unserem Shell-Skript. Normalerweise ist die Dateiendung .sh. Das Erstellen ist hier einfach, Sie sehen, Touch und Gedit. Wichtig ist Folgendes. Ein Shell-Skript lässt sich direkt, also als Kommando, wie Sie es hier sehen, nur dann ausführen, wenn im Dateisystem das Executable-Bit gesetzt ist. Alternativ dazu können Sie natürlich auch von Hand eingeben, zum Beispiel Bash 0SH. Nur sei angegeben, dass es eine Alternative gibt, aber normalerweise muss das Executable-Bit gesetzt sein. Und jetzt möchte ich noch einen normalen Kommandozeilen-Feature erklären, weil vorher im ESP32-Vortrag einige Leute gefragt haben, wie das funktioniert. Ich weiß, es ist Low-Level. Ich muss mich bei allen entschuldigen, die Experten sind. Das ist ein Einsteiger-Vortrag. Es tut mir leid. Also, zum Thema Umleitungen. Es gibt in der Unix-Welt ein Buch, nennt sich The Cathedral and the Bazaar. Das gilt quasi als das Denkmodell, also so denken Unix-Entwickler. Dieses Buch sollte man sich kaufen und lesen, wenn man sich mit Unix auseinandersetzt. Und dort drinnen gibt es eine Passage, die besagt, dass ein Unix-Programm klein und wenig Funktionen haben sollte und dass Aufgaben im Rudel erledigt werden. Sie müssen sich das vorstellen, wie wenn ein Sandwich produziert wird und es sind 5 Sandwich-Arbeiter nebeneinander. Der erste zerschneidet das Brötchen, der zweite schmiert es, der dritte haut das Salatblatt drauf. Und dementsprechend gibt es die Möglichkeit der Umleitungen. Und Sie sehen hier, ich rufe dmesc auf. Das ist das Kommando, das den Kernel-Log zur Gänze ausschreibt. Da bekomme ich ungefähr 1 Megabyte zurück an Daten. Und jetzt gibt es aber den Befehl grep. Grep analysiert die eingehenden Informationen und gibt nur jene Zeilen weiter, die einem bestimmten Pattern entsprechen. Also wenn ich zum Beispiel suche nach /dev/, dann werden aus der Eingabe alle Zeilen weggeworfen, die dieses String nicht enthalten. Ist das einleuchtend? Gut. Und jetzt sehen Sie hier diesen vertikalen Strich. Und Sie sehen, dass die vorher immens lange Ausgabe von dmesc eingeschränkt wurde auf 2 Zeilen, die sich auf den TTY-USB-Befehl beschränken. Damit hoffe ich, habe ich auch die Frage beantwortet von vorher, vom ESP32-Vortrag. Und wir kommen zurück zu unserem ersten kleinen Programmbeispiel. Ein Shell-Skript ist, wie gesagt, eine Anordnung von Kommandozeilenbefehlen, die nacheinander abgearbeitet werden. Und interessant ist hier oben nur der Shebang, der festlegt, welche Shell für die Ausführung genutzt werden soll. Und Sie sehen hier, ich rufe mehrfach Echo auf, dann Who am I und dann noch einige Male Echo. Und was zur Laufzeit passiert? Shit. Das war die. Ist leider schon mein 2. Vortrag heute. Und Sie sehen, es fehlt. Noch ein Tipp, wenn ihr schnell wissen wollt, was sich in einem Shell-Skript versteckt, einfach cut Dateiname. Bekommt ihr sofort den Inhalt. Und Sie sehen hier, Hello World, ich bin Tamhan, Farewell World. Also, der Befehl Who am I wurde ausgeführt. Und jetzt kommen wir zum Beispiel, dass uns die nächsten paar Aufgaben die nächsten 20 Minuten beschäftigen wird. Eine wahre Geschichte. Ich habe einen sehr guten Juristen, der aber leider kein großer Freund des Tippens ist. Also er tippt im 2-Finger-Suchsystem, aber nicht wie ich schnell, sondern langsam. Und jetzt hatten wir den Gedanken, um seine Produktivität zu erhöhen, was machen wir? Wir setzen neben den Janif etwas feminine Energie. Und zwar, indem wir unsere Leitstellenmitarbeiterin auch zum Transkribieren einspannen. Das heißt, er spricht auf das Telefon, bla 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 bla, puba puba bla bla bla, und sie bekommt dann das File, tippt es ab und schickt es ihm. Ist dieser Workflow jedem verständlich? Zur Belustigung, mittlerweile haben wir das weiter optimiert. Wir haben die Frau wegmaschinisiert mit Dragon. Wir benutzen mittlerweile von Learnout und Whospeed Dragon. Ein wunderbares Programm. Aber egal. Beim Angehen von so einer Shell-Scripting-Aufgabe ist es empfehlenswert, dass man sich anfangs einmal überlegt, wie kann ich die Aufgabe in eine Gruppe von kleinen Einzeltasks zerlegen, die ich nacheinander bearbeite. Es ist wirklich ein Einsteigervortrag, es tut mir leid. Ich weiß nur Learnout und Husby waren Mosaik, also glaube ich, ist die richtige Aussprache alttalmudisch, also Dragon. Ich weiß es nicht. Sie gehören jetzt zu irgendeinem amerikanischen Beratungsunternehmen, Nuance oder irgendwas, Nuance oder sowas. Jedenfalls einfach eingeben, Dragon Diktatsoftware, 180 Euro zahlen und die Mitarbeiterin ist arbeitslos. So geht das. Was? Nein, aber das Kaffeekochen haben wir auch schon automatisiert mit einer De'Longhi, wo wir die Tasten ersetzt haben durch einen Raspberry Pi und der Mitarbeiter kann vom Handy anklicken, ich möchte XYZ haben. Und solange wir alle diszipliniert genug sind, nach dem Wegnehmen der Tasse eine neue drunter zu stellen, funktioniert das problemlos. Es ist so, Leute, Menschen sind Fehlerquellen. Desto mehr man wegautomatisiert, desto weniger Fehler passieren. Wie kein Abfluss. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass dann der Kaffee in den Abfluss rinnt. Der kostet ja auch Geld. Das Problem ist bei uns, dass der Kaffee von der Firma bezahlt wird. Also von, und nachdem ich der Eigentümer bin, möchte ich nicht, dass meine scheiß Mitarbeiter meinen Kaffee in den Abfluss kippen. Ganz einfach. Da bin ich viel zu sierig dazu. Was ist? War ich zu faul dazu. Im Moment drakonische Strafen reicht völlig aus. So, aber jetzt, wir müssen zurück zu unserem Vortrag. Sonst geht uns die Zeit davon. Wenn man so ein Shell-Skript realisieren will, soll man es im ersten Schritt in eine Gruppe von alleinstehenden Aufgaben zerlegen. Ich male mir da immer Flussdiagramme. Ist jetzt, sage ich einmal, nicht die feine akademische Art, die machen alle Nassi Schneidermann heute, aber ich halte Flussdiagramme immer noch für die intelligentere Methode. Und im zweiten Schritt ergänze ich das Flussdiagramm mit solchen Callouts mit Shell-Programmen, also mit Unix-Kommandozeilenprogrammen, die die Aufgaben erledigen können. Zum Beispiel für die Suche Find oder für das Rausmailen Thunderbird. Gibt es hier bisher irgendwelche Fragen, Wünsche, Anmerkungen?
Wie startet man Thunderbird von der Kommandozeile?
Kann man, sehen wir nachher gleich. Geht. Geht problemlos, sehen wir nachher. Und, aha, was versucht die Folie hier? Okay, egal. Kommen wir jetzt zur Variable. Ist eines der wichtigsten Elemente vom Shell. Ich muss mich entschuldigen, ich habe nämlich 30 Minuten, bevor wir hier angefangen haben, noch Folien eingefügt, als Reaktion auf die Fragen im ESP-Vortrag. Ich muss mich entschuldigen, wenn da ein oder zwei Folien einfach so herumfliegen. Kommen wir zur Variable. Eine Variable ist ein Speicherfeld für beliebige Daten. Wer von Ihnen hat noch nie eine Variable verwendet? Ja gut, bin ich beruhigt. Und das Schreiben erfolgt wie gewohnt, während die Nutzung des Werts über das Dollarzeichen erfolgt. Sie sehen, ich habe hier ein kleines Programm. Ich setze in den Wert Willkommen, Hallo Schlomo. Dann gebe ich aus S Willkommen, Willkommen und Dollar Willkommen. Und jetzt zeige ich Ihnen, was passiert. Sie sehen, was hier passiert. Stellen Sie das gegenüber dem Code. Gott, Fenstertechnik. Was ist so lustig, verdammt? Als ich so in Ihrem Alter war, gab es sowas noch nicht. Und jetzt sehen wir hier, dass nicht alles so funktioniert, wie wir es wollen. Spezifisch, wenn wir das Dollarzeichen weglassen, bekommen wir den Namen der Variable raus. Und wenn wir hier aber S willkommen in einen String setzen, bekommen wir trotzdem den Inhalt der Variable und nicht den Namen der Variable. Wir sehen hier also noch ein wichtiges Syntaxelement. Und zwar den Backslash. Backslash Dollar sagt der Shell, dieses Dollarzeichen hier hat nichts mit Variablen zu tun, sondern ist ein stinknormales Dollarzeichen, das am Bildschirm erscheinen soll. Ist einleuchtend, dass Sie also über das Dollarzeichen auf die Inhalte von Variablen zurückgreifen können? Ist das irgendjemandem nicht klar? Gut, dann fahren wir fort. Ich lösche nur wieder ab. Ein Tafellöschroboter wäre eine geniale Entwicklung. Muss ich einmal bauen irgendwann. Ein was? Ja, aber das lohnt sich nicht. Drakonische Strafen reichen völlig. Ehrlich. Glauben Sie mir, wenn Sie das dritte Mal für die Tasse Kaffee 15 Dollar bezahlen, merken Sie sich's. Dann merkt sich sogar die sturste ehemalige Verkaufsleiterin einer Versicherung, lernt es nach der dritten Tasse um 15 Euro. Die lernen's. Es ist nur eine Frage der Zeit, aber es wird gelernt. Also, hier sehen Sie, was das Problem mit Bash ist. Warum ich auch vorher sagte, ein Bash-Skript ist eine Wegwerfsache. Die Syntax von Bash ist offen wie ein Scheunentor. Und hier baue ich Scheiße. Ich schreibe in Tester willkommen und gebe dann aus das hier. Und Bash beklagt sich nicht darüber. Soweit, so gut. Kommen wir als nächstes zu einer weiteren Besonderheit. Und zwar, viele Kommandozeilenprogramme haben zwei Persönlichkeiten. Die haben eine Persönlichkeit, wenn sie von der Hand aufgerufen werden. Das liegt hier. Aha, das ist ein Insekt. Und wer auch immer das ausgelassen hat, damit haben wir vor Jahren mal Leute malträtiert, eine Kiste Motten ausgelassen. Im Shop Motten gekauft und dann die ausgelassen während des Vortrages. 200 Stück, das war recht lustig. Man muss böse sein, anders geht es nicht. Wie heißt es jetzt schon? Fies sei der Mensch, böse und den Arsch, oder so irgendwie heißt das. Aber kommen wir zurück. Feind und Co. sind schizophren, und zwar anhand ihrer Ausgabe. Wenn sie in ein Terminal umgeleitet werden, reagieren sie komplett anders, als wenn sie in eine Pipe umgeleitet werden. Und jetzt kommt noch etwas. Und zwar, wir können mit unserem Shell-Skript nicht nur Befehle anstoßen, sondern wir können auch die Inhalte dieser Befehle einsammeln, um über sie zu makeln und weitere Aufgaben zu erledigen. Ist das einleuchtend, was ich damit meine? Und die dazu vorgesehene Syntax ist dieses Dollar-Klammer hier. Also das normale Dollarzeichen gibt eine Variable aus. Mit Dollar-Klammer sage ich, die Ergebnisse dieses Befehls möchte ich erbeuten, um später mit ihnen makeln zu können. Und jetzt haben wir hier einen ersten Versuch. MP3-Dateien wollen wir auflisten und dann den Inhalt der Rückgabe verarbeiten. So, ich gebe offen zu, ich habe eine gewisse Vorliebe für Hardrock. Also etwas Rammstein, möge man mir verzeihen. Aber hier ist doch etwas falsch. Oder nicht? Wir sehen, wir haben hier 5 Dateien nur, aber wir bekommen 20 Resultate. Wer von Ihnen eine Ahnung, was hier passiert? Oder einen Verdacht? Genau, Die Leerzeichen werden von der Shell ebenfalls erbeutet und die Datei hier zum Beispiel, Rammstein-Haifisch, Klammer, wird hier an jedem Leerzeichen aufgebrochen. Aber bevor wir uns der Lösung dieses Problems zuwenden, wollen wir uns noch die Backticks ansehen. Das sind diese kleinen Mistviecherchen hier, die Sie hier sehen. Achtung, das sind keine normalen einzelnen Airquotes, sondern das sind ein spezielles Zeichen. Es ist keine normale Airquote. Und so eine Backtick sagt dem Interpreter, evaluiere den Inhalt in mir und stelle ihn an meiner Statt in das Skript. Also wenn ich jetzt ein Programm habe, das zurückgibt x und ich rufe es mit Backticks auf, steht dort nachher x. Ist dies einleuchtend? Sie müssen sich bei der Arbeit mit der Shell immer eine Sache vor Augen halten. Die Shell ist eigentlich ein Textverarbeiter. Die Shell arbeitet im Prinzip mit Puffern von Strings, also auf Zeichenketten. Und die gesamten Operationen erfolgen auf Zeichenkettenebene. Entschuldigen Sie die kurze Unterbrechung. So. Und wie gesagt, das Problem ist, wir haben nur wenige MP3-Dateien, aber es wird trotzdem aufgebrochen an den Leerstellen, eben wegen dieser Backticks. Die Nutzung von Backticks ist übrigens durchaus umstritten. Da verweise ich hier auf eine schöne Diskussion auf Stack Overflow, wo die Leute über, ich glaube, 50 Seiten, der eine sagt, man soll sie nutzen, der andere sagt, man soll sie nicht nutzen. Wie schon vorher gesagt, Backticks, Shell-Programmierung ist keine exakte Wissenschaft. Wenn es funktioniert, funktioniert's und alles andere ist egal. Jedenfalls, als Lösung bietet sich die folgende Version hier an, die uns etwas, ein richtiges Ergebnis zurückliefern würde. Und zwar gibt es spezifischerweise zwei. Dieses Zeichen hier weist die Shell an, alle Sonderzeichen zu ignorieren, außer Dollars. Und dieses Zeichen ignoriert sogar das Dollarzeichen. Also Sie können damit die Analysefunktion in der Shell stellenweise außer Gefecht setzen. Und jetzt wollen wir einen weiteren Versuch durchführen. Und zwar, weil das Problem ist, dieser Anwalt ist, das ist kein Scherz, etwas sprunghaft. Der diktiert 3 Minuten, dann geht er, holt er sich ein Lehrbuch, schaut was nach. Dann diktiert er noch einmal 2 Minuten und der erzeugt so eine ganze Gruppe von Shell-Dateien, also von Tondateien. Und die Transkribeurin sollte ja sehen in ihrer Inbox, File 1, File 2, File 3, File 4. Und nachdem der Mensch bekanntlich im Mittelpunkt stehen sollte, habe ich mir gedacht, realisieren wir doch einen Zähler, der anzeigt, wie viele Dateien zu bearbeiten sind. Der hier dahinterstehende Code ist eigentlich einfach. Im ersten Schritt zählen wir die Dateien und im zweiten Schritt geben wir ihre Namen in die Kommandozeile aus. Müsste doch eigentlich funktionieren. Wer glaubt, es funktioniert? Wer glaubt, es funktioniert nicht? Und wer ist müde? Und wir sehen, wir bekommen nur eine einzige Datei. Das liegt daran, dass durch das Quoting, durch die das Aufbrechen der Rückgabe deaktiviert wurde. Und die Variable, die wir hier haben, die Variable File enthält einen String, der 6 Zeilen enthält. Also, Sie haben dann einen String. Beispiel. Gibt es eine farbige Kreide auch, oder? Wir haben hier einen String. Das ist eine Speicherstelle. Ja? Und wir haben hier Backslash-Zeichen. Aus Sicht Ihres Computers ist ein Carriage Return, also das Einleiten einer neuen Zeile, genauso ein Buchstabe wie ein A oder ein Ö. Aus Sicht des Computers ist da kein Unterschied. Und die Shell, wenn sie unsere High Quotes findet, macht sie daraus einfach einen langen String. Und die Lösung besteht darin, dass wir wieder zurückkehren zu den Backticks, aber die Shell anweisen, Leerzeichen fortan zu ignorieren. Dazu gibt es eine Variable namens IFS, die Sie hier sehen. Und mit dieser Variable können Sie der Shell mitteilen, dass nur die folgenden Zeichen als Trennzeichen anerkannt werden. Und Sie sehen, ich schreibe hier in IFS nur noch Carriage Return rein. Und dadurch ist sichergestellt, dass die Ausführung dieses Programms problemlos funktioniert. Sie sehen jetzt, er zählt im Prinzip bis auf einen Off-by-One-Fehler, zählt er durch. Und jetzt als letztes kommt die Frage, wie schicken wir dieses Zeug eigentlich raus? Sie hatten mich gefragt, ob man Thunderbird von der Kommandozeile aus aktivieren kann. Man kann es, aber es ist etwas manuelle Intervention notwendig. Sie sehen, ich rufe hier Thunderbird auf mit dem Parameter minus compose und einer Gruppe von weiteren Befehlen, die das anzulegende E-Mail beschreiben. Thunderbird reagiert auf diesen Aufruf mit dem Einblenden der gewöhnlichen Senden wir ein E-Mail-Maske. Und der Nutzer müsste auf Send klicken und dann wird das E-Mail verschickt. Also der Anwalt klickt halt 8-mal auf Send, aber er spart sich das Einfügen der Datei, das Einfügen des Namens und so weiter. Ist das soweit einleuchtend? Jetzt habe ich eine Quizfrage an Sie. Und zwar, der Thunderbird-Prozess, den wir aufrufen mit Thunderbird-compose, der gibt normalerweise erst dann zurück, wenn das E-Mail abgeschickt wurde. Was macht unser Shell-Skript in dieser Zeit? Wer glaubt, dass es wartet? Wer glaubt, dass es weitere Befehle abschickt? Wer warten sagt, hat recht. Ein Shell-Skript sitzt normalerweise so lange, bis der jeweilige Befehl ans Betriebssystem bzw. die Shell zurückgibt. Und warum das in unserem Fall nicht der Fall ist, ist hier hinten das alleinstehende kaufmännische Und. Wenn Sie an das Ende eines beliebigen Befehls ein kaufmännisches Und stellen, so läuft dieser Befehl unabhängig weiter. Das führe ich Ihnen vor. Sie sehen, ich habe jetzt eine beliebige Datei geöffnet und Sie sehen hier, meine Shell ist geblockt. Sehen Sie dies? Jetzt sehen Sie, habe ich ein Und hinten angestellt und ich habe meinen Gedit, aber meine Shell gehört mir auch. Die Shell brüllt hier zwar 1 Prozessnummer, also sie teilt mir mit, ich habe einen Prozess beschworen, der diese und diese Nummer hat. Aber die Shell kommt sofort wieder zurück und ich kann mit ihr weiterarbeiten. Das ist wie gesagt ein Trick, den man auch bei der täglichen Arbeit mit Unix sehr gut nutzen kann, weil Sie wie gesagt jedes beliebige Shell-Kommando mit einem kaufmännischen Und drauf losrennen lassen können. Schöner Tipp ist mit Ping, wenn man so ein unzuverlässiges WLAN hat, bringt es etwas, regelmäßig Google zu pingen. Und dann einfach hinten ein kaufmännisches Und dran und man kann das Shell-Fenster weiter benutzen. Gibt es bis hierhin irgendwelche Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Ja? Ja, natürlich, er läuft aber weiter. Der Prozess läuft im Hintergrund weiter. Ja, er hat völlig recht. Danke Ihnen, dass ich führe es noch einmal. Wenn, ist es irgendjemandem unklar, was passiert ist, das kaufmännische Und? Okay, Unix ist ein Multitasking-Betriebssystem. Davon sind ausgenommen einige Spezial-Unixe für Prozessrechner. Da sitzt der Experte. Er hat recht. Unix kann theoretisch mehrere, und auch praktisch, mehrere Nutzer und mehrere Aufgaben pro Nutzer gleichzeitig verwalten. Und durch das kaufmännische Und schicke ich den Prozess in den Hintergrund und behalte die Shell im Vordergrund. Ja? Wiederholen Sie. Schicken Sie mir ein E-Mail, schicke ich Ihnen nachher zu. Sie können den Prozess auch in den Vordergrund zurückholen. Ja? Ja?
In der letzten Variante jetzt, um die MP3-Liste zu erstellen, da tauchte in der IFS-Variable in der Zuweisung am Anfang das Dollarzeichen auf. Was macht das dort?
Einfach umwandeln, um den String einzufügen. Schlage ich Ihnen nachher genau nach, schicke ich Ihnen. Schicken Sie bitte ein Mail. Wissen Sie, beim Shell-Scripting habe ich eine Gruppe, ich habe eine Bibliothek zusammengebaut, eine Textdatei mit ungefähr 50.000 Bauteilen und ich kopiere mir das einfach zusammen, wenn ich ein neues Skript baue. Das kann ich Ihnen allgemein empfehlen bei der Arbeit mit der Shell oder allgemein bei der Arbeit mit allen diesen Werkzeugen, dass Sie sich Ihre private kleine To-Do-Liste, also Rezeptliste anlegen. Ich habe das zum Beispiel auch für IBF Target, das ist so ein rüstungselektronisches Designprogramm. Da habe ich eine ganze Liste von Rezepten und wenn ich irgendwas machen will, schaue ich einfach im Rezept nach und arbeite es nach. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden, aber schicken Sie mir nachher ein E-Mail und ich schlage es Ihnen nach. Also, kommen wir zum nächsten Punkt. Fortgeschrittene Shell-Skripte. Ich zeige Ihnen jetzt einige lustige Skriptchen, um einfach zu zeigen, was man mit der Shell so machen kann. Das erste nette Beispiel, das war hier. Wer von Ihnen kennt sich mit Bluetooth ein bisschen aus? Okay. Bluetooth-Geräte haben eine weltweit einzigartige ID. Oh, ich muss mich entschuldigen, schon mein zweiter Vortrag heute. Also ich bin schon etwas matter als normalerweise. Und es gibt mit HCI-Tool ein Kommandozeilenprogramm, mit dem Sie die Workstation anweisen können, in der Umgebung zu schnüffeln. Und das hier war einmal die MAC-Adresse eines meiner Telefone. Das Gerät ist mittlerweile verschrottet. Bitte notieren Sie die MAC-Adresse nicht mehr. Können Sie ruhig, ist bereits verschrottet, liegt im Müll. Wenn Sie in Lamatsch in der Mülldeponie graben und Sie finden ein schwarzes Handy mit einem zerbrochenen Display, dann war das vielleicht mal meines. Jedenfalls, was hier passiert, ist Folgendes. Wir suchen in einer Endlosschleife regelmäßig mit HCI-Tool Scan nach allen in der Umgebung befindlichen Geräten. Und dann prüfen wir, Sie sehen hier vorne und hinten die Sternchen, prüfen wir, ob in der Ausgabe die MAC-Adresse meines Geräts vorhanden ist. Ist dies der Fall, so rufen wir Logger auf, um eine Message in den Kernel-Log zu schreiben und sonst tun wir gar nichts und dann rufen wir Sleep auf, um 60 Sekunden lang zu warten. Wie schon gesagt, Logger ist ein Kommandozeilenwerkzeug, mit dem Sie in den Systemlog Ihrer Unix-Workstation schreiben können. Und die beiden eckigen Klammern sind eine Bash-spezifische Sache, mit der man konditionale Abfragen platzieren kann. Also die ist nicht Teil des POSIX-Standards, sondern es ist Bash-spezifisch und es unterstützt einige Operatoren, die von der normalen POSIX-Shell nicht unterstützt werden. Also ich weiß jetzt, der eine oder andere von Ihnen bekommt jetzt einen Wutanfall, weil ich hier einen Beschismus zeige. Aber ich sage in der Praxis, die Shell-Skripterei ist so schon tappig genug, dass es mir lieber ist, ich verwende einfach die am wenigsten tappige Variante der Shell und das ist und bleibt meiner Meinung nach Bash. Gut. Ich möchte allerdings auch die klassische Syntax kurz vorführen. Dazu habe ich mir hier, aha, da kommt ein Anfänger, mag doch nicht, okay. Dazu habe ich mir hier im ersten Schritt ein Programmchen geschrieben, das per Echo eine Gruppe von Möglichkeiten ausgibt. Also Sie sehen, man kann sich hier ein Tutorial holen, eine Buchrezension oder eine Gadget-Rezension. Und der Nutzer soll ein Zeichen eingeben. Also entweder A, G oder R. Und hier benutze ich read-n zum Einlesen. Interessant ist die Nutzung von n-1. Damit kann ich read, also dem Kommandozeilen-Einlesebefehl sagen, hole dir nur ein Zeichen und warte nicht auf den Carriage-Return. Und im zweiten Schritt werte ich das dann, wie Sie hier sehen, aus. Also ich vergleiche E-Mail, Shorty, Sie sehen, if, bla bla bla, then, elif, bla bla bla, elif, bla bla bla, else, fi. Wichtig ist eigentlich nur if, fi und das Semikolon und das then dürften Sie nicht vergessen. Wie gesagt, die Syntax von Bash ist wesentlich weniger komfortabel als die von C und Co. Kann man auch machen, hier habe ich if verwendet, einfach weil das Beispiel auf if basiert. Man kann auch Case verwenden, alle Wege führen nach Rom. Und was noch wichtig ist, wie gesagt, ich habe einen absoluten Einsteigervortrag. Es geht mir hier darum, dass die Leute, sage ich mal, ein bisschen mit der Shell herumschießen können. Und wie gesagt, ich möchte Ihnen, es ist illusorisch, in einer Stunde genug Mittel in die Hand zu geben, um mit der Technischen Universität Hagenberg zu prozessieren. Das ist auch nicht mein Ziel. Ich möchte hier motivieren, dass Sie mit der Shell sich spielen. Was noch ein wichtiger Aspekt ist, ist die Möglichkeit des Anlegens von Funktionen. Da gibt es auch wieder zwei Syntax. Sie sehen links die Bash-Syntax und rechts die POSIX-Syntax. Im Prinzip ist eine Funktion, wie in allen anderen Programmiersprachen, ein Block von Kommandos, der mehrfach hintereinander ausgeführt wird. Und zum Beispiel habe ich hier eine kleine Funktion, nennen wir sie Drawline, die malt im ersten Schritt eine Linie. Ich bin kein besonderes Kunstgenie, ich weiß es selbst. Und wertet dann noch zwei Parameter aus. Und hier ist etwas interessant. Sie sehen, ich werte hier einerseits $hash aus, andererseits $1 und rufe die Funktion mit vier Parametern auf. $1 ist hierbei der erste Parameter, während $hash 4 enthalten wird. Also die, musste wie eine 4 ausschauen. Goddamn it. So ist es auch nicht wie eine 4, wurscht. Wir stellen uns vor, es sieht aus wie eine 4. Wie eine was? Egal. 4 ist 4. Warten Sie, goddamn it. Shit. Aber jetzt. So spät am Abend muss man Humor mitbringen. Eine Funktion in Bash bekommt also auch einen Parameter, der ihr mitteilt, wie viele Parameter insgesamt zur Verfügung stehen. Das heißt, Sie können also auch mit dieser Information zur Laufzeit makeln. Und dann möchte ich nur noch ganz kurz eingehen darauf, dass man Shell-Skripte auch automatisch ausführen kann. Man muss Shell-Skripte also nicht unbedingt immer von Hand ausführen, sondern man kann auch diese Aufgabe an die Arbeitsstation delegieren. Und hierzu stehen drei häufig verwendete Möglichkeiten zur Verfügung. Erstens, Chron für Chronologic kommt von der Uhrzeit und erlaubt die komplett zeitgesteuerte Ausführung von Programmen. Sie können zum Beispiel Ihren Cron-Job jeden Montag am Abend ausführen oder jeden Freitag am Abend, wenn die Leute heimgegangen sind. Wenn die Energie nicht viel kostet, lassen Sie die Workstation sowieso alle laufen. Und Sie können dann Freitag am Abend zum Beispiel irgendwelche Wartungstasks durchführen. Möglichkeit 2 ist UDEF, das Dateisystem, das UDEF-Dateisystem. Dort können Sie durch diverse Hardware-Ereignisse die Ausführung von Skripten anstoßen. Und zu guter Letzt, ich bin hier absichtlich nicht spezifischer, gibt es die Möglichkeit, über die verschiedenen Init-Systeme im Rahmen des Startens der Workstation Skripte auszuführen, beim Wechsel der Run-Levels. Über das wird wunderbar gestritten momentan, wie man das beste Init-System aufbaut. Da streiten sich die Kernel-Entwickler darüber. Und das ist ein Thema, aus dem sollten wir uns raushalten. Aber wie gesagt, diese drei Möglichkeiten gibt es. Und worauf ich noch hinweisen möchte, ist, dass die Shell nicht alleine steht. Sondern die Shell ist nur ein Werkzeug in dem Werkzeugportfolio des Informatikers. Und es spricht nichts dagegen, ein Shell-Skript mit in Java, C, Qt etc. gehaltene Logik zu verbinden. Eine Frage, wer von Ihnen programmiert mit Java? Traut euch ruhig. Wir bei uns im Unternehmen nutzen Java zwangsweise wegen des Mats, der Java-Experte ist. Wir steuern mit Java sogar Hardware. Kein Scherz. Und wir erreichen fast Echtzeit-Performance. Okay, dank einem 64-Bit-8-Kern-Prozessor, aber das darf man nicht laut sagen. Jedenfalls, man kann Java von der Kommandozeile aus einem Shell-Skript heraus anwerfen. Sie sehen hier das Java-Kommando, ich übergebe den Namen der Klasse und die Klasse wird dann ausgeführt, wie jedes stinknormale andere Programm auch. Und lustig ist, dass ich auch Daten zwischen den beiden Umgebungen hin und her schicken kann. Ich hoffe, ich bekomme keine Rechnung für das Mineralwasser. Da könnten die viel damit Geld verdienen. Das sollte man dem Organisator vielleicht sagen. Den Speakern Geld verrechnen. So, also, ein Unix-Kommandozeilenprogramm, das verreckt oder das, sage ich mal, die Kontrolle an das Betriebssystem zurückgibt, hinterlässt einen Exit-Code, einen numerischen Status-Code, der darüber berichtet, wie das Leben des Programms so verlaufen ist. Und der lässt sich auswerten. Ich habe hier im ersten Schritt ein kleines Java-Programm, das eine Eingabe auswertet. Sie sehen hier, ich sage dem Nutzer, hey du Penner, gib was ein. Dann befrage ich ihn, was er eingibt. Und wenn er brav ist und something eingibt, exite ich mit 0, sonst exite ich mit 1. Ein ganz primitives kleines Java-Programm. Und wenn ich das jetzt aufrufe, ist, wie gesagt, Folgendes wichtig. Diese Variable hier enthält immer das Resultat des letzten Kommandos. Und ich greife mir hier diesen Wert, speichere ihn sofort in die Variable Response, dass er von anderen Kommandos nicht mehr verändert werden kann und nutze dann eine der vom Kollegen genannten Case-Selektionen, um dem Benutzer entweder ein Kompliment oder eine leistungssteigernde Meldung zu hinterlassen. Und jetzt kommen wir zu der Folie, die da vorher herumgeflogen ist. Und zwar, bis jetzt haben wir unsere Unix-Programme ausschließlich als Ein- und Ausgabe alles Tastatur und Bildschirm. Das stimmt nicht. So ein Programm ist eigentlich in einem Dreikampf. Wir sehen hier Standard In, wir sehen hier Standard Out und wir sehen hier Standard Error. Das sind drei Datenströme, die auf mehr oder weniger beliebige Geräte gelegt werden können. Und dadurch ergibt sich für uns eine nicht unerhebliche Flexibilität. Wir können nämlich unser Shell-Programm mit bestimmten Kanälen ausstatten, um so gewünschtes Verhalten zu realisieren. Ein Beispiel wäre das Lesen aus STDIN. Ich lese hier mit Read zwei Werte, die würden normalerweise von der Tastatur kommen. Wenn dieses Programm aber aus Java angestoßen wird, kann der Java Runtime sagen, ich befüttere die Standardeingabe. Verstehen Sie, was ich meine? Wem ist der Prozess nicht klar? Ich werde ihn trotzdem illustrieren, wenn Sie erlauben. Ich habe hier ein Programm. X.shell. Normalerweise bezieht X.shell seine Eingaben von der Tastatur. Ist das einleuchtend? Wenn ich jetzt aber X.shell aus Java heraus anstoße, dann kann Java den STD-IN-Strom kapern und statt Tastatureingaben beliebige Strings in das Programm einfüttern. Und genau das zeige ich Ihnen jetzt hier. Sie sehen hier im ersten Schritt, nutze ich die Process-API, um einen Thread anzuwerfen. Also ich benutze die Process-API, um mein Shell-Skript zum Laufen zu bringen. Und danach habe ich hier einen Buffered-Writer, mit dem ich im ersten Schritt unter Nutzung von write den String hineinschreibe und danach, das ist ganz wichtig, durch Aufruf von flush ins Betriebssystem werfe. Und wenn ich das zur Laufzeit ausführe, würden Sie hier sehen, you entered String A, String B, weil der erste Read-Befehl schon an diesem Backslash N sich aufhängt. Lies, Sie können also Shell-Skripte mit mehr oder weniger beliebiger Programmlogik kombinieren. Nicht nur mit Java, das geht auch mit C oder mit Qt, aber um das vorzuführen, habe ich jetzt die Zeit nicht. Und das sollten Sie auch durchaus tun. Also wenn Sie das Gefühl haben, das Realisieren einer Aufgabe auf der Shell geht Ihnen auf die Nerven, dann sollen Sie einfach ein Java oder ein C oder ein Python-Programm schreiben und es damit erledigen. Soweit, so gut. Wie viel Zeit habe ich noch? Mir geht die Zeit schon aus. Also ich werde jetzt die Fragen überspringen, wenn Sie erlauben. Sie können mir, wie gesagt, nachher mailen. Ich beantworte gerne. Als nächstes kommt jetzt Möglichkeiten, um Shell-Programme mit Grafik auszustatten. Hier ist, wie gesagt, Folgendes wichtig. Wenn die Leute so einen Kommandozeilenprompt sehen, bekommen sie Angst. Die sehen so, der durchschnittliche, sage ich einmal, nicht technische User, der sieht sowas hier und kriegt Angst. Jetzt gibt es aber immer wieder Situationen, in denen man sich wünscht, dass ein Shell-Skript ein bisschen Informationen vom Endanwender einsammelt. Im Fall von unserem Anwalt zum Beispiel soll es den Anwalt fragen, möchtest du das, das transkribiert die Mitarbeiterin A, Mitarbeiterin B oder Mitarbeiterin C, weil nur eine von denen zum Beispiel Russisch kann. Und in diesem Fall ist die Lösung die Semigrafik. Also es handelt sich dabei um ASCII-Zeichen, die Linien und Ähnliches realisieren. Und es gibt ein kleines Programm, das heißt Dialog. Und mit Dialog können Sie solche Benutzerinterfaces komfortabel realisieren. Wir sehen hier zum Beispiel als ersten Versuch Dialog. Wir übergeben als Titel Message. Wir erzeugen eine Messagebox mit dem Inhalt Hello World und sie soll 10 Zeilen hoch und 40 Zeichen lang sein. Und das ist das Resultat. Je nach Betriebssystem kann der User hier übrigens sogar mit der Maus herumklicken. Wenn Sie mir dies nicht glauben, beweise ich es Ihnen. Ich bin leider auch schon etwas tippfaul, so spät am Abend. Das System mag mich auch nicht mehr heute Abend. Der will auch schon heim, das Notebook. Sie sehen hier, ich habe hier meine Messagebox und ich kann einfach auf Enter hauen und ich komme wieder raus. Damit kann man den Nutzer zum Beispiel darüber informieren, dass der Versand der E-Mails erfolgreich durchgeführt wurde. Wo geht's hier jetzt weiter? Und jetzt ist es aber nicht nur möglich, eine Messagebox anzuzeigen, sondern es ist auch möglich, Benutzereingaben abzufragen. Die einfachste Methode sehen Sie hier mit Yes-No. Wenn ich als Parameter minus minus Yes-No übergebe, fragt Dialog den User, möchtest du das tun oder möchtest du das nicht tun? Also, lieber Janif, möchtest du das E-Mail mit dem Titel Klagen wir die FH Hagenberg wirklich an Annette schicken? Nein, ich will es an Dorit schicken. Oder ja? Und jetzt kommt das Gemeine. Sie sehen hier, ich habe nicht nur 0 und 1, sondern auch 255. Das ist eine Besonderheit des Dialogprogramms. Der Nutzer kann jedem beliebigen Benutzerinterface, das von Dialog angezeigt wird, auch sagen, fick dich, indem er auf Escape drückt. Und in diesem Fall bekommen Sie 255 zurück. Das kann ich Ihnen vordemonstrieren. Also, zuerst feuern wir eine Rakete ab, schießen wir die Welt ab. Sie sehen, Rocket Launch. Dann sagen wir nein, dann passiert nichts und dann drücken wir auf Escape. Und Sie sehen, Escape. Also Sie sollten immer damit rechnen, dass der Nutzer auch auf Escape haut. Hier noch ein Hinweis, DAUS. Wenn Sie irgendwie in der Scheiße sitzen, fangen Sie an, wie rituell auf Escape zu hacken. Also meine praktische Erfahrung ist, ein Shell-Skript, das vorgesehen ist für das nicht-technische Volk, wenn die auf Escape anfangen zu hauen, breche ich normalerweise die Ausführung des Ganzes ab. Und schicke eventuell noch ein E-Mail gleich an mich selber, dass ich gleich an BlackBerry eine Warnung habe, da ist gerade eine Scheiße am passieren. Tim, how did you know that I have a problem with my workstation? It's magic. Anders geht es nicht. Natürlich, Sie müssen die datenschutzrechtlichen Vorschriften beachten, bla 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 bla. Oder Sie schnappen sich einen Geschäftssitz in Osteuropa und scheißen drauf. Das ist die vernünftigere Methode, meiner Meinung nach. So. Jetzt ist aber das Problem. Immer alles nur mit Ja und Nein beantworten, das geht nicht. Es gibt in der Praxis auch Situationen, wo man mehrere verschiedene Optionen abfragen kann. Wenn man jetzt ein Masochist oder ein Sadist ist, fragt man einfach hintereinander, willst du? Und wenn nein, fragt man wieder, willst du? Dieser Prozess, der klingt für Sie jetzt sehr lustig, aber die Hutchison, kennen Sie vielleicht, der in Hongkong ansässige Netzbetreiber, die hatten doch einige Zeit so eine virtuelle, ich weiß nicht, was Best Friend oder so einen Bullshit. So virtuelle Tuster zum Quatschen. Und ich wollte den Code von diesem Ding einmal sehen. Und das war ein Ja-Fragenbaum. Also das Ding fragt dich etwas und du antwortest entweder Ja oder du bekommst wieder eine Frage hingeschmissen. Also diese Vorgehensweise ist nicht so blöd, wie sie auf Sie jetzt erscheinen mag mit dem Ja-Nein, Ja-Nein. Das System hat funktioniert. Also die Leute haben mit dem Ding begeistert interagiert, stundenlang zum Teil. Das wurde getestet auf Pressekonferenz und Events und die haben wirklich stundenlang damit interagiert. Aber jetzt gibt es Gott sei Dank, weil wir ja, sage ich einmal, nicht technisch herausgefordert sind, auch die Möglichkeit, solche Menüs hier zu realisieren. Und der dazu notwendige Code sieht so aus. Anstatt dass wir bisher nur zwei Dimensionswerte haben, müssen wir derer nun drei übergeben. Die Breite, die Höhe und die Anzahl der Optionen, die gleichzeitig am Bildschirm zu sehen sein sollen. Das ist insofern wichtig, weil sie auf diese Art und Weise Optionen verstecken können, die für den Normal-User nicht vorgesehen sind. Wenn Sie einen Versuch machen wollen und Sie haben eine Weinbar, verdoppeln Sie probeweise mal die Anzahl der angebotenen offenen Weine. Und dann verdoppeln Sie sie noch einmal. Und dann verdoppeln Sie sie noch einmal. Und Sie werden sehen, dass es mit der Zufriedenheit ungefähr so verläuft. Also, die Zahlen sind jetzt nicht absolut. Also bitte nicht in ihrer Weinbar das einsetzen und mich dann klagen. Also, wiederholen Sie bitte. Okay, also, bei 0, es gibt keinen Alkohol, sind wir traurig. Bei 4, yay, es gibt Alkohol. Bei 8, ja, es gibt Alkohol. Bei 12 denken wir uns, es gibt Alkohol. Und bei 16 fangen wir dann schon an, uns zu quälen, welchen von den Scheißweinen nehmen wir jetzt? Es ist wirklich so, ich habe da Versuche durchgeführt an Leuten in meinem Privatleben, das anbieten. Ich sitze auf 200 Liter hartem Alkohol, Cocktailmix ist ein Hobby von mir. Und ich habe meine Experimente gemacht mit Besuchern, mit Rum. Ab einer gewissen Menge werden die Leute überfordert mit der Auswahl. Und aus diesem Grund sollte man die Anzahl der angezeigten Menüoptionen beschränken. Und wie gesagt, dann die eigentlichen Optionen sind hier 1, 2, 3, 4 und er zeigt da vorne immer den Shortcut und da hinten den Langtext an. Und die eigentliche Auswertung erfolgt ebenfalls über den Rückgabewert. Also Sie bekommen dann einfach entweder die numerische Idee der ausgewählten Option oder aber 255, was heißt? Gut. Jetzt gibt es aber noch ein kleines Problem. Und zwar das, dass man manchmal beliebige Eingaben einsammeln muss. Und in diesem Fall ist es im Prinzip wie Read, aber in einem freundlich aussehenden Fenster. Also wenn der Nutzer sieht, gib den E-Mail-Betreff ein, in dem violetten Fenster, wieder an unseren Anwalt denken, den es übrigens wirklich gibt, der sieht das Kommandozeilenfenster und der rennt im Kreis. Wenn er jetzt aber dank Dialog dieses Fenster sieht, das kennt er von Windows, das kennt er von der Uni, das kennt er vom System zum Hochladen fürs Gericht, da gibt er freundlich was ein. Jetzt ist aber das Problem, wie komme ich an die Daten ran? Und die Antwort ist, wie vorher, die Streams. Und man kann Streams auch umleiten. Also man kann zum Beispiel in ein Programm aus einer Datei oder aus einer anderen Quelle Informationen hineinschreiben oder diese Informationen hinausschreiben. Und hier haben wir im Fall unserer Inputbox, Sie sehen, im ersten Schritt lege ich eine leere Variable an. Danach hole ich mir hier What is your input? Und das Dialog-Kommando hat, wenn es den Parameter Inputbox bekommt, die Eigenschaft, dass es die Benutzereingabe in Standard Error rauswirft. Und ich leite Standard Error hier in die Variable um und ernte ihren Inhalt nachher ab. Also nach getaner Arbeit enthält $Name das, was immer der Nutzer eingegeben hat. Womit wir hier auch schon fertig sind und wir uns als letzten Teil der Fehlersuche in Bash-Skripten zuwenden wollen. Ich möchte noch etwas anmerken, und zwar Dialog ist bei weitem nicht das einzige Programm dieser Art. Es gibt auch Whiplash, X-Dialog und so weiter. Es gibt da 50 verschiedene. Suchen Sie sich einfach das aus, das Ihnen am besten gefällt. Ist leider auch eine der Realitäten der Unix-Welt. Die Leute lieben es, Programme zu forken. Und du hast am Ende dann 50 Programme, die das Gleiche tun. Okay. Wie gesagt, warum soll man überhaupt Fehler in Bash-Skripten suchen? Die Ursache dafür ist, dass die Syntax von Bash wesentlich weniger streng interpretiert wird als die Syntax von C und Co. Das heißt, Sie können einen Code schreiben, der aus Bash-Sicht grammatikalisch valide ist, aber Scheiße baut. Und diese Fehler tauchen, wie gesagt, erst bei der Ausführung auf und sind mitunter schwer lokalisierbar. Und zur Lösung gibt es mehrere verschiedene Wege. Als erstes, das ist meine persönliche Lieblingsmethode, aha, das ist das Mikrofon, das darf man nun beachten, ist die Nutzung von Eclipse. Da gibt es ein Plugin für Eclipse, mit dem Sie Bash Shellcode wie eine normale Java-Programm interpretieren können. Das Problem ist, wie gesagt, die Installation ist relativ kompliziert. Sie müssen also im ersten Schritt hier einige Sachen herunterladen. Und das eigentlich Interessante ist, wie Sie den Debugger einbinden. Und zwar, Sie müssen hier ein Sklavenskript einbinden. Das ist hier oben der Punkt Debug.sh. Es handelt sich dabei um ein Skript, das per TCP/IP auf Befehle lauscht und diese Befehle dann innerhalb Ihres Bash-Prozesses umsetzt. Also die Kommunikation zwischen der integrierten Entwicklungsumgebung und dem Bash-Prozess läuft unter Nutzung von TCP/IP ab. Das heißt, Sie können in der Theorie sogar einen Bash-Prozess debuggen, der auf einem anderen System läuft. Da die Installation von der Eclipse Toolchain etwas haarig ist, gibt es als Alternative auch die Möglichkeit, Visual Studio Code zu benutzen. Das ist eine IDE von Microsoft, die witzigerweise auf JavaScript basiert, das ist kein Scherz, ein reines JavaScript-Produkt, und auch unter Ubuntu lauffähig ist. Und dann können Sie die Erweiterung mit einem Klick herunterladen. Das Problem ist, die hat etwas weniger Funktionsumfang als der normale Debugger. Und ja, dann gibt es zu guter Letzt noch den BashDB. Das ist eine Implementierung des GDB, also des normalen Debuggers, den Sie kennen für C-Programme und anderen Blödsinn, für die Bash-Shell, der sich im Prinzip so verhält, wie man es erwarten würde. Und damit bin ich auch schon am Ziel angelangt. Ich hoffe, dass ich die, sage ich einmal, dass ich für die Einsteiger etwas Interessantes bieten konnte und andererseits die Experten nicht übermäßig gelangweilt habe. Wie gesagt, wenn Sie sich für Elektronik interessieren, folgen Sie mir auf Instagram und wenn Sie Fragen haben, entweder jetzt oder per E-Mail. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit so spät am Tage und ja, the floor is open.
Ja, herzlichen Dank für den vielfältigen und Vortrag. Wenn es Fragen gibt...
Wäre mir eigentlich fast lieber per E-Mail, um ehrlich zu sein.
Alles klar, dann nutzen wir die Zeit und danken nochmals für den Vortrag.